Und damit herzlich willkommen zu Trash Talk Patriots, heute mit einer neuen Ausgabe der AFC East Vorschau. Und heute werden wir die New York Jets etwas intensiver ins Auge fassen. Bevor ich aber unseren Gast vorstelle, möchte ich erstmal mit der eigenen Mannschaft beginnen. Frank, grüß dich.
Ja, hallo in die Runde. Schön, dass ich da bin. Also finde ich und die anderen hoffentlich auch.
Ja, und dann darf ich auch den Basti ganz herzlich begrüßen, ein brennender Anhänger der New York Jets. Sei doch so nett und stell dich kurz mal vor.
Ja, moin moin erstmal und vielen Dank für die Einladung. Ja, man hört's, ich komme aus dem Norden, also noch weiter oben, aus Ratzeburg, in der Nähe von Hamburg, Schleswig-Holstein. Ja, Jets, da fragen einen immer diverse Leute, warum eigentlich zur Hölle? Das frage ich mich auch schon seit über 10 Jahren. Ja, 2008 bin ich Jets-Fan geworden. Also ich war vorher längere Zeit NFL-Fan, habe Spiele verfolgt, ohne dass ich wirklich mich für ein Team begeistern konnte. Aber ich war mal ein riesiger Fan von Brett Favre. 2008 ist er dann getradet worden zu den New York Jets und da ist dann um mich geschehen, weil ich wollte schon immer, wenn ich mal irgendwie rüberreise, zu einem Spiel von dem Team, das ich mag, dann halt auch dahin fliegen, wo ich gerne hin möchte. Und das war dann New York. New York war schon in meine Lieblingsstadt und mein Heimatteam hatte auch die Farben grün-weiß, also passte die Kombination einfach damals, also bin ich ein Jets-Fan geworden. Ja, und seit nunmehr fast 15 Jahren verfolge ich nur leider diese Franchise, was am Anfang noch mega aufregend war. Wer die 2009, 2010er Jahre noch so vor Augen hat, von allen, die das hier hören. Man hat in den Playoffs die Patriots geschlagen, Mark Sanchez als Rookie-Quarterback. War ein irre faszinierendes Spiel. Für den großen Wurf hat es leider nicht gereicht, 2 Jahre in Folge und danach ging es eigentlich nur noch bergab. Die New York Jets sind nur noch ein Fußabtreter der Liga. Das Spiel gegen die Patriots kommt, dann rechnet man halt eigentlich immer schon die Niederlage ein, was eigentlich auch sehr zuverlässig funktioniert seit nur fast 10 Jahren. Es ist frustrierend, aber man bleibt halt irgendwo immer noch dabei, man bleibt Jets-Fan und ich war schon ein paar Mal drüben, habe mich mit der Fanszene schon so verbandelt, dass es eigentlich nicht mehr wegzudenken ist für mich.
Und das sind dann ja auch die Highlights, oder? Also wenn man dann mit den Leuten Kontakt hat und sich austauscht, dann ist der sportliche Erfolg oder Misserfolg ja manchmal auch leicht in den Hintergrund rückend.
Absolut. Also zumal ich ohnehin was heißt Außenseiter-Typ bin, doch so kann man das eigentlich sagen. Also niemand, der so auf den großen Wellen mitschwimmt. Deswegen ist mir das meistens auch ganz lieb, dass man irgendwo mit seiner Fanleidenschaft dann relativ alleine ist. Wie lange das nun bestehen bleibt, sei mal dahingestellt. Kann ja auch sein, dass wir irgendwann eine groß erfolgreiche Phase haben. Und dann werde ich wahrscheinlich trotzdem weiterhin Jets-Fan bleiben. Aber das ist es. Man lernt halt Leute kennen, denen der Erfolg im Endeffekt auch, also die zumindest ohne Erfolg leben können, sagen wir es so. Das gibt es ja wahrscheinlich, auf euren Seiten werdet ihr das ja wahrscheinlich kennen, dass es auch Leute gibt, die dann plötzlich dazu, wo man weiß, die haben null Leidenschaft eigentlich dafür, sondern die tragen das einfach nur, weil es gerade schick ist.
Ja, und deswegen haben die letzten 2 Jahre ganz gut getan.
Mal so ein bisschen geerdet zu werden, ne?
1, 2 haben dann den schicken Mantel Patriots auch abgeworfen und sind weitergereist.
Ja, klar, die gibt's immer. Ja, aber im Endeffekt, Fan sein, das hat ja immer was, auch egal wer, ob du nur durch Erfolg Fan wirst oder durch das Spiel, das du irgendwo im Stadion siehst, ich finde, das spielt eigentlich keine Rolle. Wir haben eigentlich alle keine lokale Verbundenheit irgendwo zu den Franchises in den USA. Also die meisten reden sich das irgendwie ein, aber im Endeffekt können wir uns da alles aussuchen. Und ja klar, dass der Erfolg dann mehr dafür spricht, dass man Fan von irgendwas wird. Mein Gott, das ist halt so. Und ich finde das, jeder hat so seinen eigenen Weg dahin gefunden. Aber man hat halt auch die Leute dort, mit denen man verwandelt ist, von 6000 Kilometer weiter entfernt und schreibt man sich dann auch mal so, unabhängig von den Jets. Und wenn man dahin fliegt und man trifft sich mal dort irgendwo privat, obwohl es eigentlich gar nicht im Rahmen von Football ist, dann ist schon eine ganz geile Nummer. Und dann kommt man aus der Sache irgendwo auch nicht mehr raus.
Ja. Ich finde es auf jeden Fall sehr cool, dass du heute dabei bist, denn für die Community kann ich nochmal sagen, du warst mehr oder weniger der erste Kontakt von Podcast, Videocast, Ähnlichem. Du als Teil der Gangrene Germany hast mich 2018 kontaktiert und ich war Gast bei euch im Podcast, Videocast und da ist eigentlich für mich auch so ein bisschen eine neue Leidenschaft entstanden, dass ich auch gerne Gast bei euch und bei anderen Formaten war und jetzt halt dementsprechend froh war, dass der Fabi die Idee hatte, auch das für die Patriots ein bisschen zu machen und bin daher dementsprechend mit aufgesprungen und habe mich aufgedrängt. Von daher finde ich es cool, dass du die Zeit gefunden hast, um auch nochmal bei uns reinzuschauen und den Gegenbesuch zu machen. Das ist ja immer eine ganz nette Sache.
Ja, leider hat es ja nie funktioniert, dass ich mal bei euch zum Spiel gucken kam, familienbedingt, 3 Kinder und dann ist es immer alles so ein bisschen schwierig, mein Job nimmt mir es ja ein. Ja, aber das fing natürlich damals an, ich fand euren Namen geil, ich habe euch bei Facebook gefunden und fand irgendwie diese mit dem Logo und dem HAJ hin, ich fand das einfach geil irgendwie und habe dann einfach mal gesagt, die schreibst mal an, weil von den Patriots gibt es ja ein paar mehr Fangruppen.
Ja.
Und da war das, bei anderen Franchises hat man es ja ein bisschen einfacher, weil es dann meistens in Deutschland nur diese eine Fangruppe gibt. Bei den Patriots gibt es natürlich ein paar mehr. Und irgendwie sprang mir euer Logo ins Auge, deswegen habe ich gedacht, Mensch, schreibe ich euch mal an. Also ich glaube, so kam das seinerzeit, als wir den AFC East, den ersten AFC East Podcast machen wollten mit Fans von allen Teams. Aber unser Prinzip bei der Gangrene Germany war es eigentlich immer so dieses Miteinanderreden statt übereinander. Einfach zu sagen, wir machen Crossover-Geschichten und reden mal miteinander, bevor wir irgendwie, ja, dieses, also diesen billigen Trash-Talk, dieses, die anderen sind so kacke, das kann jeder irgendwie und das fand ich mega langweilig. Und dann haben wir gedacht, Mensch, hör dir doch mal an, wie die anderen Fans ihre Mannschaft sehen, so kriegt man viel besseren Einblick, als wenn man das immer von außen betrachtet. Ja, bei der Gangrene Germany bin ich jetzt nicht mehr. Also nach ein paar Jahren bin ich dort ausgetreten. Man geht einfach, hat einfach unterschiedliche Einstellungen, unterschiedliche Ansichten. So wie es halt ist, man tritt aus einer Gruppe ein, tritt in eine Gruppe ein, tritt aus einer Gruppe auch wieder aus. Wir haben eine lange Zeit eine Website betrieben, die zurzeit ein bisschen brach. Aber das kommt wahrscheinlich jetzt mit der Saison alles wieder. Also ich freue mich über jeden von der Gangrene Germany, der hier zuhört. Liebe Grüße an euch raus. Und auch alle, die diesen Podcast von uns schon mal gehört haben, auf Patriot-Seite. Ja.
Ein Hallo zurück, ja. genau, also auch von unserer Seite Grüße an die Gangrene Germany und alle, mit denen ich da schon mal gequatscht habe und Kontakt hatte. Auch da war die Frage von unserer Seite, wen wir so kontaktieren. Und da warst du halt der Erste, der mir eingefallen ist. Und von daher werden wir auch nochmal auf die Gangrene zurückkommen und sie auch, also den aktiven Teil der Gangrene zurückkommen und sie zu uns einladen, auch speziell zu den Spieltagen. Aber heute ist ja die Saisonvorschau auf die AFC East Teams, heute die Jets. Und da habe ich dich als sehr kompetenten Partner kennengelernt oder Experten für die Jets. Und von daher würde ich sagen, steigen wir mal inhaltlich ein, oder Fabi? Was sagst du?
Absolut. Basti, erstmal vielen Dank für deine Vorstellung. Dann können wir auf jeden Fall schon mal gemeinsam heute qualitativ Trash-talken. Lass uns gleich reingehen. Ihr wart letzte Saison nicht ganz erfolgreich. Letzter in der AFC East. Rekord ist 4-13. Wie hast du die Saison gesehen, insbesondere mit dem Rookie-Quarterback?
Also es war irgendwo schon so zu erwarten, wie es kam. Am Anfang war es doch sehr ernüchternd. Klar, Rookie-Quarterback, man weiß eigentlich, heutzutage wird generell immer viel zu viel erwartet von einem Rookie-Quarterback. Ihr werdet das kennen, gut, auch wenn bei euch die Resultate ein bisschen besser waren. obwohl es, glaube ich, auch insgesamt einfach an dem Gesamtkonstrukt lag, was einfach schon besser zusammengebastelt war, wo man leichter reinkommt, als wenn man wie jemand wie Zach Wilson reinkommt und plötzlich die ganze Franchise tragen soll. Und man wusste ja auch, dass Zach Wilson noch irgendwo ein Projekt ist. Also, dass er nicht von vornherein gleich komplett voll durchstarten wird. Am Anfang war es sehr, sehr enttäuschend. Also, ich war zwischenzeitlich echt kurz davor, wieder aufzugeben, weil die Niederlagen waren richtig herb. Gut, am ersten Spieltag gleich gegen die Panthers mit Sam Darnold verloren. Das war schon mal so ein Downer, auch wenn das Ergebnis noch einigermaßen ging. Ich weiß nicht, ich glaube, man hat so 14-20 oder so verloren. Es war aber gegen Sam Darnold. So, das Spiel willst du nicht verlieren. Und das war dann gleich so ein...
Das tut doppelt weh.
Ja, genau. Gleich so ein harter Downer. Und dann kam das nächste gegen Rookie-Quarterback. Ihr werdet es wissen. Und dann hat man gleich wieder volle Granate auf die Fresse gekriegt. Zu Hause gegen die Patriots. Und danach war ich schon mal gleich schon mal wieder bedient. Ich habe gedacht, warum kriegt es diese Franchise einfach nicht hin, irgendwie mal gut zu sein? Oder irgendwie mal Sinn zu ergeben, was sie in dem, was sie tun. Denn im Jahr vorher waren sie unheimlich gut in der Run-Defense. Dieses eine Element, was dir keinen Erfolg bringt, aber wo du wenigstens stolz drauf sein kannst als Fan, flog letztes Jahr komplett auseinander. In der Laufverteidigung war man Platz 32 in der Run-Defense.
Ja. Generell Defense, glaube ich, 32 von 32.
Total,
ne?
Total schlimm. Und da hast du einen Defensive-Minded Head Coach mit Robert Saleh und Jeff Ulbrich als hochgelobter Defensive-Coordinator, der von den Falcons kam, der auch schon mit Saleh zusammengearbeitet hat. Und das ganze System brach komplett in sich zusammen. Und man hat einfach nichts getan, um der Offensive zu helfen, um der ganzen jungen Offense zu helfen. Man hat sich darauf verlassen, mit von Safety auf Linebacker konvertierten Rookies aus den späten Runden Linebacker zu spielen. Dann kam noch ein CJ Mosley, der ja eigentlich ein All-Pro-Linebacker ist und alle loben ihn und der einfach gespielt hat, als hätte er noch niemals Football gespielt. Und du guckst dir dann einfach, bist einfach nur mega frustriert, weil du sagst, du möchtest wenigstens eine Sache haben, die läuft, und es lief gar nichts.
Ja. Also lass uns noch mal auf den Quarterback zurückkommen, weil ich finde das immer ganz interessant. Ich habe das in einem anderen Format bei den Saints die Tage schon mal gesagt. Es ist halt auch, New York ist halt auch der schwierigste Ort für einen Rookie-Quarterback, um zu starten. Also dieses ganze Stadtumfeld, also wenn man jetzt mal Stadt New York nimmt und nicht New Jersey, es müssen jeden Tag 13 Tageszeitungen voll gefüllt sein. Da ist sofort Feuer drin. Also es gibt ja kein schlimmeres Presse-Haifischbecken in ganz Amerika und damit vielleicht auch auf der ganzen Welt. Keine Ahnung, wie es jetzt in Bogota, Kolumbien oder so ist. Aber so in der Sportwelt kann man sich, glaube ich, auch keinen schlechteren Start vorstellen als Rookie, als in New York. Und das meine ich gar nicht böse der Stadt oder dem Team gegenüber. Den Giants geht es ja nicht groß anders, sondern da ist halt nicht irgendwie Verständnis oder ein bisschen Pampern von hinten und sagen, ja, wird schon, sondern das wird halt knallhart zynisch draufgeschlagen nach dem ersten Wurf. Und das finde ich halt immer so schwierig, wenn du dann mit Salah einen neuen Headcoach hast, und du schon froh bist, dass Gase vom Hof ist, aber der auch sofort, ich sag mal, mega im Wind steht und gucken muss, dass er, wie er selber vorankommt, da kannst du natürlich nicht noch den QB großartig schützen und sich irgendwie entwickeln lassen. Deswegen finde ich das immer so schade. Also ich sag mal, bis heute, dass Sam Darnold kein schlechter Quarterback ist, sondern dass es einfach vom ersten Tag an zu viel von ihm verlangt war und er überhaupt nicht die Chance hatte zu lernen, sondern immer nur aus Angst vorm nächsten Fehler so unruhig war, dass er auch den nächsten Fehler gemacht hat. Und wie würdest du da denn Zach Wilson einschätzen, jetzt die letzte Saison?
Also bei Zach Wilson glaube ich, dass er da sehr gefestigt ist. Allein deswegen, weil er von BYU kommt. Wenn man sich ein bisschen mit dem ganzen System da drüben auseinandersetzt, BYU ist die Mormonenschule überhaupt. Und Mormonen ist ja eine rein amerikanische Glaubensrichtung eigentlich. Mhm. Und BYU hat so einen riesen Media-Coverage aus der ganzen Mormonen-Geschichte in den USA. Also alle Mormonen sind BYU-Fans, wenn sie Sportfans-Fans sind. Und damit ist BYU ein Riesenprogramm in den USA. Und auch da ist es mit den Medien ähnlich. Also er ist quasi der Mormonen-King. So wurde er schon mal genannt. Ja. Dabei ist er gar nicht aktive Teil der Kirche, sondern im Endeffekt nur reingeboren und führt das so wie manche andere von uns, die Christen sind, aber jetzt nicht in die Kirche gehen. Also das ist so, steht irgendwo auf dem Papier. Deswegen kannte er es schon und ich glaube, dass er von seiner Art her cocky genug ist, um das alles so ein bisschen verarbeiten zu können. Aber du hast mit dem Markt schon natürlich schon recht. Also der Markt ist ein Haifischbecken. Wir haben mal mit einem Journalisten aus New York einen Podcast gemacht, der selber Jets-Fan ist, Robbie Sabo heißt der. Der hat ESNY gegründet, also was quasi alle New York Sports Teams covert. Und auf die Frage, warum ich auch gesagt habe, warum das eigentlich so ist, dass ständig zu jedem scheißen Artikel ist, selbst wenn du, ein bisschen Blut am kleinen Zeh hast und damit fotografiert wurdest, ist es gleich am nächsten Tag ein Presseartikel, warum ist das so? Und da hat er einfach nur gesagt, Klicks.
Ja.
Das war seine erste Antwort. Er sagt, das ist ein riesiger Mediamarkt und es bringt Klicks. Du schreibst, dass irgendwie eine Mutter Brustkrebs hat und die Leute klicken drauf. Je spektakulärer, desto besser. Und wenn du schreibst, das Team läuft eigentlich ganz gut, ist eigentlich alles in Ordnung, dann klickt da keiner drauf. Du musst Kontroversen schaffen und das ist halt der New York-Markt.
Ja, also ich habe immer die These aufgestellt, dass egal ob Zach Wilson oder Mac Jones, wenn man die austauschen würde, hätte ein Zach Wilson eine ähnlich gute Rookie-Saison in New England haben können und Mac Jones ähnlich schlecht starten in New York. Weil du hast halt in New England dieses, ich sag mal, dieses gefestigte Coaching-Staff. Selbst wenn in den Personen mal ein bisschen Aderlass ist und was weg ist, diese Tür ist eisern zu. Und was dahinter passiert, bleibt auch dahinter. Und ein Bill Belichick hat halt, ja, ich sag mal, eine Brust wie 12 Grizzlybären nebeneinander. Und wenn da einer rumhackt und was nachfragt, dann beißt er den aber weg. Ich sag mal, der kommt ja im ganzen Jahr nicht mehr auf die Füße, um nochmal eine Frage an die Patriots zu stellen. Und wenn du natürlich dann einen Rookie-Headcoach hast, der selber denn dementsprechend noch ein bisschen schwimmt und seine Rolle sucht, dann kannst du eben nicht so viel abfedern und auch nicht diese Erfahrung weitergeben. Und von daher finde ich das, also euch, für euch immer so schade, dass eure Rookie-Quarterbacks immer so lichterloh brennen ab Woche 3, weil dann, ja, wie gesagt, ganze Pech und Schwefel über ihn ausgeschüttet wird, weil sie halt Rookie-Mistakes machen, wo sie auch nicht das richtige Umfeld hatten. Ich sag mal, Mac Jones hat vollkommene Narrenfreiheit mehr oder weniger gehabt. Man hat mit Cam Newton davor den Hut tragenden Clown durch die Gegend geschubst, der gesagt hat, das ist unsere Nummer 1, das ist unsere Nummer 1. Und dahinter konnte Mac Jones ganz in Ruhe, ohne irgendeinen Druck, seine Bälle anbringen und gucken. Und er hat sich, also ich schätze mal, dass der Plan von Anfang an war, zu sagen, wenn es für Mac Jones noch nicht reicht, kommt er halt auf die Bank, dann gehen wir nochmal mit Cam Newton. Und Mac Jones konnte in diesem Umfeld, in diesem positiven Umfeld sagen, nö, ich will hier aber beweisen, was ich kann, und holt da die Würfe raus und sonst wie, und sagt man, ja gut, dann kann der Clown jetzt gehen. Dann cutten wir den nachher Preseason und gehen mit Mac Jones, weil er hat jetzt, also diese Trainingscamp Preseason Nummer hat ausgereicht, um ihn zu akklimatisieren, hat ihm ein ganz einfaches Playbook gegeben, also man spricht ja immer von Stutzrädern für einen Quarterback, dass er halt kurz passen muss und ein bisschen laufen. Und auch dieses Spielsystem hat mir in New York ein Stück weit gefehlt, dass man sagt, hey, easy. Ne? Nicht, dass du, ich sag mal, Mitte des ersten Viertels einem mindestens 10-0 Rückstand hinterherläufst und irgendwie riskante Pässe tief werfen musst. Und deswegen so unter Druck bist, dass schon die Journalie die blutige Tinte wieder auspackt.
Ja, also es ist was ganz anderes gewesen, weil du hast bei den Jets hast du einen Rookie-Offensive-Coordinator, einen Rookie-Head-Coach und einen Rookie-Quarterback gehabt. Und dann hast du noch, wie du es schon erwähnt hast, diese Inkonstanz gehabt. Das, was vom Management schon so lief, jedes Mal, man muss wieder ein neues Team aufbauen, man muss sich wieder was Neues aufbauen und wieder was Neues aufbauen. Und dann kommt ein neues System, komplett anderes System. Und das System von Mike LaFleur ist auch unheimlich kompliziert. Es ist ein komplett. Ja, ich glaube, dass tatsächlich, so wie du sagst, dass Zach Wilson in New England wahrscheinlich eine ähnliche Saison mit Mac Jones gespielt hätte. Ich glaube auch, dass das steht und fällt halt mit dem ganzen System, was um dich herum aufgebaut ist, mit den Mitspielern, die du hast und wie sie da schon implementiert sind. Es wird jetzt anders. Es ist ja aber auch zum Ende der Saison schon anders gewesen letztes Jahr.
Okay.
Ja, letztes Jahr wurde zum Ende halt, hat man halt gemerkt, dass viele, dass er also Audibles ansagen durfte. Dass er schon mal was verändert hat, wenn ihm etwas nicht gepasst hat, wo er am Anfang noch mit überfordert war. Dann hat er bis zur Hälfte der Saison fast alle seine Interceptions geworfen, kam nach seiner Verletzung zurück und hat den Ball danach kein Turnover mehr in den letzten 4 oder 5 Spielen. Also es groovt sich ein und jeder, der das System kennt, der das System oder der so ein Playbook mal in der Hand hatte, weiß, wie unglaublich überfordernd das sein kann. Dass gerade als Quarterback, wenn du die Blocking-Schemes der Offensive Line einbauen musst, wenn du nur eine Positionsgruppe spielst und nur den Route Tree als Receiver lernen musst, dann geht das ja noch. Wenn du als Running Back nur deine Routen und deine Laufrichtung hast, dann geht das ja noch. Aber als Quarterback musst du es alles drauf haben. Blocking Schemes der Offensive Line und das komplett ansagen können, das komplett merken. So ein Spielzug ist ja ewig lang, wenn du ihn irgendwo aufschreibst. Und das dann alles weiterzugeben und das in einem sehr komplizierten offensiven Run-First-System wie bei den Jets ist mega kompliziert. Und das musst du erstmal lernen, da musst du erstmal reinkommen. Und ich finde, zum Ende, nachdem seine Verletzung hatte mit der Schulter, wo er 3 Wochen hatte, Ruhe zu haben, sich nicht aufs nächste Spiel vorbereiten zu müssen, sondern in Ruhe zugucken können, wo die Mike White Magic Story bei den Jets letztes Jahr. Mhm. In der Zeit hatte er Zeit, das Ganze nochmal so ein bisschen setteln, runterkommen, sich das alles nochmal angucken und er kam sehr verändert daraus wieder. Ich glaube, das hat was damit zu tun, das erstmal zu lernen.
Ja, den Eindruck hatte ich auch. Vielleicht hat das auch geholfen, dass das Playbook einfach nochmal so ein Stück weit verinnerlicht wurde. Und du hattest auch einen wichtigen Punkt gesagt. Wenn du dich auf das nächste Spiel vorbereiten musst, hast du kaum Zeit, in die Fehleranalyse zu gehen und deine Fehler vielleicht auch nochmal auszuwerten. Du hast da oftmals vielleicht nur noch 1, 2 Meetings und dann geht es schon wieder in das neue Meeting für das kommende Wochenende. Und so war es ja auch. Die Jets hatten ja die Bucks auch am Rande einer Niederlage zum Saisonende. Und es sah teilweise oder streckenweise echt gut aus, was sie da oder was er als Quarterback auch abgeliefert hat. Lass uns mal so ein Stück weit in die Free Agency abdriften.
Warte, wenn ich ganz kurz dazwischen darf, ja, weil es gerade jetzt noch passt und wir Zach Wilson gerade am Schlawittchen haben. Meine Lieblingsgeschichte der Offseason, der Mutter Freundin, Wie lustig fandest du es denn? Also wir haben kurz im Vorfeld schon mal geguckt und also für alle, die es interessiert, seine Mutter Lisa, eine Freundin, und Zach Wilson soll mit der anbandeln, so wie die Ex-Freundin es jetzt verbreitet hat. Die Mutter selbst Influencerin, habe ich heute gelernt, Life According to Lisa, offizieller Account bei Insta. Also wer mal reingucken will, der kann sich da auf jeden Fall schon mal für den Gossip-Teil begeistern. Wie lustig findet man denn als Jets-Fans die Geschichten?
Ja, also ich war vor ungefähr einem Monat bei der Footballerei beim NFL-Boulevard über Zach Wilson mit Kutsche zusammen. Wer das bei der Footballerei nochmal einfach mal googeln, guck mal rein. Da lief diese Story noch nicht. Aber da haben wir uns auch schon über den ganzen Gossip um Zach Wilson unterhalten. Also es ist schon mega viel und ziemlich lustig, weil er so ein typisches Highschool, so Highschool-Musical-Kid ist eigentlich, wenn man ihn sich anguckt, seine ganze Art. So ein bisschen cocky, reiche, weiße Vorstadtfamilie. Und ja, dann kommt diese Story jetzt natürlich und das ist der absolute Knaller gewesen. Also ich finde es deswegen so schön, weil es nicht böse ist. Also weil es keine Story ist, wo irgendjemand darunter leidet. So, das ist einfach eine unheimlich lustige Story. Und gerade so unter jungen Männern ist natürlich der Hammer, wenn du dann die beste Freundin deiner Mutter dann noch wegmachst. Und, also es war ja so.
Der American Pie Move schlechthin.
Genau, er hatte ja seine Freundin. Ja. Also auch so aufgespritzte Lippen und super, super Tussi halt, klar, mit so einem jungen Millionär, ne? Das passende Gegenstück. Und diese haben sich dann irgendwann getrennt. Und seine Ex-Freundin ist jetzt mit Dex Milne, einem Receiver und seinem Best Buddy aus BYU-Zeiten, der bei ihm BYU-Team ist, zusammen. Und seine Ex war wohl irgendwie unzufrieden und hat unter irgendein Instagram gepostet: Haha, ja, aber du mit der besten Freundin von deiner Mutter. So. Und das ist natürlich bei einem NFL-Quarterback und Third Overall Pick, das liest natürlich irgendjemand. Und seine Mitspieler haben überall gepostet, was für ein Goat er ist. Also die Reaktionen, die muss man sich einfach mal angucken. Man muss einfach nur Zach Wilson, Mom, Best Friend Reactions googeln und findet dann komplette Artikel darüber, von Tweets von Mitspielern, von anderen NFL-Spielern. Chad Ochocinco hat sich eingeschaltet und alle, also es gibt nicht einen einzigen, der was Negatives über Zach Wilson, sondern die halten unheimlich viel von ihm. Ich weiß auch nicht, warum das in den USA so ein großes Ding ist, die beste Freundin seiner Mutter irgendwie Bett zu haben, aber man scheint damit zum Allergrößten aufsteigen zu können.
Madonna hat ja mal gesagt, lieber nehme ich einen Jungen, der weiß zwar nicht, was er macht, aber der macht es dafür die ganze Nacht.
Aber gut, ich sag mal so, ich bin 38, ich glaube, ich würde dieselbe Geschichte jetzt nicht mehr probieren, aus Gründen. Meine beste Freundin meiner Mutter jetzt, glaube ich, nicht mehr.
Okay, ja, genug mit Gossip, lass uns mal in die Free Agency eintauchen. Da gab es ja auch ein paar Verstärkungen. Ich lese hier so Namen wie Jordan Whitehead von den Bucks oder auch DJ Reed von den Seahawks, insbesondere im Defensive Backfield, da hattet ihr Probleme gehabt. Ja, wie analysierst du die Free Agency losgelöst jetzt vom Draft der New York Jets?
Ich bin, Frank weiß es, ich bin sehr kritisch gegenüber meinen Jets und ich sage gerne sehr, sehr viel Negatives, aber hier muss ich wirklich viel, viel Positives sagen, weil ich finde, dass die Jets die Free Agency gewonnen haben. Eins der zwei, drei Teams, die wirklich, wirklich richtig gut und clever mal verpflichtet haben. Die Jets hatten unheimlich viele Schwachpunkte, also da irgendwelche rauszunehmen, was kein Schwachpunkt ist, ist schon schwer. Aber es hat ja gleich angefangen mit Laken Tomlinson, Guard von den San Francisco 49ers, Pro Bowl Guard. Das war noch eine klaffende Lücke in der Jets Offensive Line, die schon ordentlich aufgebaut wurde mit Elijah Vera Tucker, ein First-Round-Pick aus dem letzten Jahr hat, der wirklich gut gespielt hat. Da hast du die zweite Seite auch noch dicht gemacht. Laken Tomlinson ist eine Top-Edition. Wenige achten darauf am Anfang, dass du ein Guard ist, eine unsexy Verpflichtung. Aber den brauchst du einfach gerade für so einen Rookie-Quarterback. Den musst du beschützen. Dann, wie du erwähnt hast, ein Defensive Backfield haben wir mit DJ Reed, ein sehr underrated Cornerback der Seahawks, geholt, der zumindest bei den Seahawks letztes Jahr der beste Cornerback war, was in deren Backfield letztes Jahr leider nicht viel sagt, aber DJ Reed war zumindest ein sehr zuverlässiger Corner. Dann Jordan Whitehead, klar, ist eine sehr, sehr gute Verpflichtung auf Safety, aber es ist halt auch ein Safety, also mit dem Safety gewinnst du keine Spiele. Aber da war eine Riesenlücke und nach dem Weggang von Jamal Adams hat man was machen müssen. Jordan Whitehead ist da, glaube ich, eine sehr gute Verpflichtung. Er ist 25, noch viel Luft nach oben, genauso wie DJ Reed, sind halt beide mitten in ihrer Prime. Auf der offensiven Seite haben wir dann auch noch einiges gemacht. Man hat zumindest die Tight-End-Position, die letztes Jahr oder die traditionell bei den Jets schon katastrophal ist, wirklich, wirklich verbessert, indem man CJ Uzama von den Bengals geholt hat. Der hat letztes Jahr in den Playoffs gezeigt, dass er auf jeden Fall kein No-Name ist oder dass er zumindest, also ich sag mal so, im Großen und Ganzen ist er jetzt nur ein durchschnittlicher Tight-End. Aber man hat auf großer Bühne gesehen, dass wenn es drauf ankommt, ist er da, so ein Security-Blanket. Und sich so einen zu holen für einen Zach Wilson und vor allem ist CJ Uzama auch in der Vorberichterstattung vom Super Bowl oft aufgefallen, dass er so ein Leader-Typ ist, dass er vorne steht, dass er derjenige ist, der sich in den Huddle stellt und in der Mitte die Ansage macht. Und ich glaube, so einen kannst du in einem jungen Team gut gebrauchen, gerade mit der Erfahrung. Letztes Jahr im Super Bowl teilgenommen. Dann noch Tyler Conklin von den Vikings. Auch noch ein sehr guter Tight End. Gehört auch nicht zur Spitze der Liga. Aber ich sag mal, wenn du gutes Mittelmaß der Liga gleich zweimal hast, und Draft haben sie auch noch zugeschlagen, da können wir später zu kommen, dann bist du schon mal gut dabei. Lieber zweimal Mittelmaß, als letztes Jahr hatten wir nur Tyler Croft. Und der kann eigentlich nichts so wirklich gut.
Außer weggehen.
Ja, genau.
Soll ich mir verlassen.
Also, genau, wenn der Ball mal in seine Richtung fliegt, dann duckt er sich halt auch mal, weil, keine Ahnung, will er ihn nicht oder sowas. Naja, das war wirklich katastrophal, was die Jets auf Tight End hatten und da haben sie in der Offense noch was gemacht.
Habe ich gesehen, Greg Zuerlein, Kicker von Cowboys, ist neu.
Genau, auch wenn sie letztes Jahr Eddie Pinheiro einen guten hatten, haben sie Greg Zuerlein geholt. Greg the Leg. War eigentlich immer ein totaler Fan von ihm. Durchaus mal aus 70 Yards theoretisch durch die Stange drehen könnte. Also eine Vorbereitung hat er das teilweise aus 70 Yards gemacht.
Also Camp Battle um den Kicker.
Ja, genau. Wie viel er noch in seinem Bein hat, aber als Kicker, mein Gott, ja, Kicker sind so Nebenbei-Positionen. Ich denke mal, da ist eigentlich immer ordentlich was zu finden, aber die Jets haben es trotzdem geschafft, dieses Jahr massiv zu verkacken. Jetzt haben sie einen Kampf zwischen Eddie Pinheiro und Greg Zuerlein, zwei gestandenen NFL-Kickern. Ich denke, da kannst du nicht viel falsch machen. Da wirst du dich am Ende wenigstens mal für den richtigen entscheiden. Ja, also insgesamt in der Free Agency kann man in beiden Augen sehr zufrieden sein. Auch der Depth in der Defensive Line wurde noch angegangen. Solomon Thomas, ehemaliger First-Round-Pick der 49ers, kennt Robert Salah zumindest. Also man kennt den Namen, weil es mal ein First-Round-Pick war. Der war aber immer underwhelming in seiner gesamten Karriere. Viel verletzt, nie an die Leistung rangekommen. Jacob Martin von den Texans ist eigentlich ein No-Name. Hat aber letztes Jahr trotzdem fast 10 Sacks erreicht. Ich glaube 9 Sacks. In der Defensive Line haben sie einiges gemacht. Dazu kommt ja noch Carl Lawson zurück. Also man hat ordentlich was geholt. Die Free Agency ist echt gut gelaufen.
Alles klar, also die Free Agency bewertest du sehr, sehr gut, der New York Jets. Wir wollen uns gleich nochmal den Draft anschauen, das aber im Teil 2. Also wenn ihr noch dabei sein wollt, hört rein in den Teil 2 der AFC East Vorschau hier heute mit den New York Jets. Bis gleich, ihr Lieben.
Macht's gut.